Ja, hallo, liebe Leute. Ich freue mich, dass wir wieder hier online sein können und der Michael und ich wir miteinander über ein bestimmtes Thema uns unterhalten können. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn von euch Themen kämen für die nächsten derartigen Gespräche. Kurz nochmal für diejenigen, die es noch nicht kennen. Wir sammeln Themen für Gespräche und da würden wir uns eben freuen, wenn ihr die uns zuschicktet, entweder an mich oder an den Michael. Ich glaube, wir haben im Kommentar dann E-Mail-Adressen dabei und wir suchen jedes Mal, wenn wir hier online gehen, gleich live ein mit einem Zufallsgenerator aus der gesamten Anzahl eine Position aus und über die ganz aus dem Stegreif werden wir uns dann unterhalten. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn euch das gefiele und mehr Themen kämen. Heute, bitte Michael, heute wie viel Anzahl haben wir heute?
17, wir haben also eine Liste von 17 aktuellen Themen.
Okay, dann werfe ich den Zufallsgenerator an und muss ich jetzt noch 17 eingeben?
Soll ich die Liste noch mal vorlesen vielleicht?
Na, na, weil sonst wird's zu lang. 17. Ja, also der Zufallsgenerator ermittelt die Nummer 17.
Und das ist, warte, lass mich nachgucken. Die Nummer 17 ist Scheitern im Alter.
Ja, der Michael, da kannst du natürlich nicht viel dazu beitragen, weil du bist ja noch sehr, sehr jung.
Das
Also
stimmt, aber zunehmend mehr und mehr. Ja. Mit jedem
mehr
Tag
und mehr was,
kann
mehr
ich
und mehr
mehr
jung.
beitragen.
Ach so, beitragen.
Ja.
Verstehe. Na gut.
Wobei ja
Okay.
das zwei verschiedene Sachen sind. Das eine ist ja das Alter. Das heißt ja nicht zwingend, dass man in diesem auch scheitern muss. Also das ist ja, ne, das nicht jeder scheitert ja im Alter. Insofern wäre das ja überhaupt erstmal genau zu diskutieren, ob ich dann tatsächlich viel dazu beitragen kann in der Zukunft oder ob mir das Thema nicht komplett fremd sein wird,
Ja,
lang.
genau. Ja, ich glaube, du bist weder noch alt genug, noch scheiterst du. Also ich werde, liebe Zuschauer, das heutige Gespräch ganz alleine eben vornehmen, weil ich bin schon alt und ich scheitere praktisch ganz, ganz häufig, ja, und ich weiß halt, wie das geht.
Gut, prima. Dann würde ich sagen, sag du doch auch gleich mal deine ersten Gedanken dazu.
Ja, ich frage mich bei dem Thema eigentlich, also Scheitern im Alter ist ja eine Differenzierung anscheinend, meint derjenige, der es gefunden hat oder der es also eingebracht hat, dass Scheitern in jungen Jahren oder wenn man jung ist, irgendwie anders verläuft oder eine andere Auswirkung hat, als wenn man alt ist. Daran denke ich noch. Daran herum ist es wirklich so, ist, wenn man scheitert, das Alter hat es überhaupt eine Bedeutung oder die Lebenserfahrung, die man bisher gesammelt hat oder nicht, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Was sagst du?
Naja, also ich denke schon, ist ja, also Scheitern ist ja eine menschliche Sache. Das ist ja normal zu scheitern hin und wieder.
Ja.
Und ich denke aber schon, dass es da eine altersbezogene Komponente gibt, weil zum Beispiel, sag ich mal, Kleinkinder, die scheitern ja auch, die wollen laufen lernen und dann geht das nicht und dann fallen sie hin, dann scheitern die ja so. Und das ist jetzt typisch auch für die Lebensphase vollkommen normal, geht gar nicht anders und gehört einfach dazu und könnte da gar nichts anderes erwarten und wenn das, wer das täte, der wäre ja nicht realistisch. Und so hat ja jede Lebensphase auch so ihre Aufgaben. Manche bleiben mehr oder weniger gleich und andere verändern sich auch. Und was mir dazu in erster Linie, also jetzt zum konkreten Thema Scheitern im Alter einfällt, ist natürlich, dass ich durch die Veränderungen im Körper, die körperlichen Abbauprozesse, natürlich Sachen verändern und damit natürlich Sachen, die vorher gingen, plötzlich nicht mehr gehen. Also man kann nicht mehr so gut
Ja.
laufen, Treppen steigen, was auch alles ist. Das heißt also, plötzlich scheitert man an Sachen, an denen man früher überhaupt nicht gescheitert ist, die also
Ja.
lange als vollkommen normal begleitet haben. Also wo der Erfolg noch nicht mal als solcher gezählt wurde, weil der einfach normal da war. Und plötzlich merkt man, jetzt geht es nicht mehr so gut oder es geht eben überhaupt nicht mehr.
Ja.
Das ist ja dann eine Sache, die hat jetzt so natürlicherweise eben mit dem Alter zu tun. Selbst wenn man total fit ist, man ist einfach nicht mehr ganz so leistungsfähig wie in den meisten Fällen, zumindest in den Jahrzehnten davor. Und das ist ja dann schon eine Sache, die ich feststelle, auch so bei meinen eigenen Eltern und so weiter, für die meisten Leute ja mindestens gewöhnungsbedürftig ist, freundlich formuliert, weil es irgendwie unangenehm ist. Es hat ja bedeutet ja eine zunehmende Beeinträchtigung. Zweitens, weil eigentlich klar ist, dass in vielen Fällen, stimmt auch nicht immer, aber das ist dann die Frage, die daraus entsteht, wenig Hoffnung besteht, dass sich es wieder zum Positiven ändert. Das stimmt nicht immer, aber es stimmt grundsätzlich.
Ja.
Sicherlich auch, weil es irgendwie einen an den Tod erinnert, der ja irgendwann dann auch kommt. Und von daher, so wie ich es beobachte, ist es für viele Leute tendenziell schon eine sehr unangenehme Erfahrung.
Was, der Tod oder der Scheitern?
Betrachte. Was sagst du?
Ich habe jetzt gemeint, weil du den Tod angesprochen hast, habe ich jetzt gemeint, was ist die unangenehme Erfahrung, der Tod oder das Scheitern?
Nein, der Tod selber ist, glaube ich, ich kann es ja nicht beurteilen, aber von dem, was ich so beobachtet habe, wenn Leute über dieses Thema berichten, die sich besser darüber auskennen, ist der Tod ja keine negative Erfahrung, beziehungsweise der Tod selber ist ja ein Zustand. Und wenn, dann geht es eigentlich ums Sterben. Und na gut, beim Sterben gibt es dann halt natürlich schon sehr unterschiedliche Verläufe. Da gibt es auch welche, die nicht schön sind. Das ist keine
Frage.
Aber der Tod selber, vom Tod braucht man weder Angst zu haben, noch ist der Tod was Schlechtes, noch ist der Tod irgendwas Problematisches. Also, aber insofern muss ich es auch präzisieren, man wird eigentlich weniger an den Tod erinnert, sondern man wird an das bevorstehende irgendwann bevorstehende oder mehr bevorstehende Sterben erinnert. Und
ja,
das wird ja von den meisten Leuten auch mit einem, ich sage mal, dann ganz drastischen Verfall der körperlichen Grundfunktion in Verbindung gebracht. Das ist ja, bei den meisten Leuten geht es auch nicht so schnell. Und insofern, denke ich, stehen diese zwei Sachen schon in enger Verbindung. Also die Wahrnehmung, es geht nicht mehr so gut wie früher, und die Annahme, das geht jetzt einfach so weiter, bis man dann irgendwann tot ist. Und das, denke ich, ist schon nicht so ganz einfach, soweit ich das auch beurteilen kann oder beobachten kann bei anderen.
Ja, ja, stimmt. Das wär also die Besonderheit oder das andere, was im Alter das Scheitern ausmacht gegenüber im Jungen. Was ist eigentlich? Das ist das Alter, und was ist bei die Junge, wie heißt es? Das Jungsein. Oder so irgendwie.
Die Jugend, und dann gibt es irgendwie dazwischen noch was. Also das,
ja, dazwischen gibt es auch noch was.
Es tut sich natürlich unheimlich viele Fragen damit auf, weil die Frage ist ja überhaupt, wann beginnt das Alter? Das ist ja schon mal eine sehr, also könnte sagen, das beginnt, ja, das Alter gibt es, es beginnt ab 90. So, dann ist man ja, ne, auf der sicheren Seite relativ lange. Oder man kann auch sagen, das Alter beginnt mit der Geburt. Also es gibt ja so Sachen, die relativ schon in so also Verfallsprozess, ich weiß, kenne mich da nicht so super aus, aber es gibt ja irgendwie so Sachen, wo der Körper eigentlich schon kurz nach der Geburt anfängt, wieder abzubauen. Also weiß ich, bei den meisten Sachen ist es natürlich nicht so, die entwickeln sich erstmal, aber es gibt irgendwelche Sachen, da geht es relativ schnell los, wo zwar sehr, sehr langsam, aber wo der Körper eigentlich schon wieder nicht mehr im Werden, sondern schon wieder im Vergehen ist. Also egal, wann der Zeitpunkt jetzt genau gekommen ist, keine Ahnung, stellt sich ja doch die Frage, ab welchem Zeitpunkt man für sich selber das Alter oder auch für andere oder grundsätzlich definieren möchte. Ich glaube, das ist schon mal ein Riesenthema. Also
ja,
das stimmt. Und dann natürlich auch die Frage, wie man grundsätzlich mit dem Scheitern umgeht. Also um das Scheitern im Alter zu diskutieren, müsste man ja auch erstmal gucken, wie man Scheitern an sich definiert.
Also stimmt.
Ansonsten kommt man damit gar nicht weiter. Das sind so zwei Aspekte, die mir sofort noch dazu einfallen.
Also mir ist, wie du jetzt geredet hast, auf jeden Fall in den Sinn gekommen, nämlich Das ist nicht das Thema eigentlich, aber wie du gesagt hast, ja, Kinder scheitern ja ununterbrochen. Und da sind mir zwei Sachen in den Sinn gekommen. Erstens einmal, ob das überhaupt von den Kindern oder dem Kind oder als Scheitern empfunden wird, ob nicht zum Scheitern zwingend dazugehört, dass man etwas erreichen möchte. Aber ein Kind, das halt geht, das probiert was aus und dann stolpert es über die eigenen Beine und fällt hin. Aber es wollte ja nicht, also ich weiß es eben nicht, das müsste man Kinderpsychologen fragen, ob das Kind dann wirklich vorhatte, so wie von inneren Agenda, gehen lernen und heute 10 Schritte gehen, Minimum. Oder so ein, verstehst du, eine Zielvorstellung und dann schafft es nur 8 Schritte, dann ist es natürlich ein Scheitern. Oder ob das Kind nicht irgendwas probiert und dann gelingt es eine Zeit lang und dann gelingt es nicht mehr. Aber das wird nicht als Scheitern, also das heißt also als nicht Ziel erreicht haben, erlebt. Ich weiß es nicht. Das wäre mir wirklich interessant.
Ja, das ist wirklich interessant, weil die Frage ist ja auch, was ist denn Scheitern ganz genau? Also ist jeder kleine Misserfolg, ist das Scheitern?
Ja.
Oder ist Scheitern eher so im Sinne von, ich habe alles probiert und lege die Sache jetzt weg, weil sie nicht zu erreichen ist, ist nicht mehr zu machen. So. Und natürlich muss man ja sagen, und da würde ich dir dann auch sofort zustimmen, dass der Vergleich mit dem Kind dann nur bedingt passt. Beim Kind ist es ja so, ja, es scheitert an dem ganz konkreten Vorhaben. Also das Kind will auf den Stuhl klettern. Das ist ein schönes Beispiel. Und dann strengen die sich an und mit dem Bauch und strampeln sich da ab. Und manchmal klappt es und manchmal nicht. Wenn es nicht klappt, dann ist das Kind ja in dem Moment für dieses konkrete Vorhaben gescheitert. So, das hat funktioniert. Vielleicht war der Stuhl ein bisschen höher als andere Stühle, auf die es schon aufgeht. Aber das ist natürlich kein Scheitern im Sinne der kindlichen Entwicklung, das ist vollkommen normal. Es ist halt, da hat man nicht geklappt, weil irgendwas noch eine Nummer zu groß war. Also da würde man nicht sagen, das Kind ist in seiner kindlichen Entwicklung gescheitert, sondern es hat halt in dem Fall noch nicht geklappt, ist noch zu klein oder sowas. Also eigentlich macht der Begriff des Scheiterns im philosophischen Kontext nur Sinn, wenn man sagt, und jetzt gebe ich es auf. Und nicht, ich muss nochmal eine andere Variante probieren. Also auch wenn man sagt, ich habe das so probiert und bin damit gescheitert, das würde ich jetzt nicht als Scheitern im philosophischen Sinne oder im Sinne des Themas des heutigen Gespräches sehen, sondern eher, wo man sagt, jetzt geht's überhaupt nicht mehr und es wird dann nicht mehr gehen. Also ich gebe es auf oder ich habe keine Hoffnung mehr und was auch immer.
Also meine Frage hat eher darauf hingezielt, wie geht's demjenigen, dem Scheiternden oder demjenigen, der eben das nicht erreicht, was er wollte, wie immer man so dafür ein Hauptwort findet. Bei einem Kind ist es ja so, wenn du sagst, den Stuhlklettern, ja, das probiert halt dies und das, und wenn es ihr, also es gibt dann auf, wenn es ihr zu mühsam wird. Also jetzt hat sie schon dreimal probiert und andere Kinder probieren es nur einmal, andere probieren es 10-mal, die sind halt aktiver. Mhm. Und irgendwann sagt das Kind zu sich selber, na, jetzt langt es mir, dreht sich um und sagt, Mama! Nicht? Also ich glaube nicht, dass das Kind sich kränkt oder enttäuscht ist oder an seinem Selbstwert zweifelt, ich schaffe es nicht auf Ding und ich bin nichts wert. Und also das ist jetzt überzogen natürlich. Das machen aber Erwachsene oft auch schon im Zusammenhang mit Scheitern. Aber anders kannst du auch beobachten. Zwei Geschwister habe ich erst vor kurzem wirklich beobachtet. Mhm. Der eine ist 4 Jahre und der andere ist 1,5 Jahre. Ja? Und der 4-Jährige macht natürlich alles Mögliche schon, nicht? Und der 1,5-Jährige sieht das beim Bruder, will das auch machen, kann es aber nicht. Mhm. Also versucht es nachmal, bringt es aber nicht zusammen. Und dann ist es aber wirklich für das Kind selber ein Scheitern, weil es kriegt einen echten Wutanfall. Mhm. Also es kränkt sich nicht oder was, aber es kriegt einen Wutanfall, weil der das kann und ich kann das nicht. Wenn Kinder Erwachsene nachmachen, ist das nicht so. Irgendwie scheint es also im kindlichen Gehirn zu sein, ja, die Erwachsenen kennen eh alles. Okay, die können halt auch eine Menge Sachen, die ich nicht kann. Deswegen kann ich ja nach der Mama schreien, dass sie mich raufhebt, weil das kann die, ich kann das nicht. Aber der, ein anderes Kind, das kann was und ich kann das nicht, das geht überhaupt nicht.
Hm. Ja, das scheint ja dann ein wichtiger Aspekt zu sein. Dass, die Frage ist, mit wem man sich dabei auch vergleicht. Also ich vermute, es ist, wenn es Sachen betrifft, die man sich nur selber vorgenommen hat, wenn dies aber keine Referenzen in dem Sinne innerhalb der gesellschaftlichen Gruppen gibt, auf die man Bezug nimmt, dann ist das sicherlich was anderes, als wenn das eine Sache ist, die sehr verbreitet ist. Also von daher glaube ich auch, dass diese körperlichen Sachen, irgendwie Treppe hochgehen oder schnell gehen oder sowas in der Richtung, von daher eine größere Rolle spielen, weil die alle anderen ja auch machen und dann eben unterschiedlich erfolgreich noch oder unterschiedlich fit dabei sind und so weiter. Mhm. Du natürlich sagen kannst, gut, wenn ich jetzt mich im Alter, weiß ich nicht, mit komplizierten Computerthemen beschäftigen möchte, bin ich der Einzige, die anderen machen, macht kein anderer. Mhm. Und ja, da bin ich damit auch alleine. Wenn das jetzt nicht so gut geht, dann ist es wahrscheinlich auch leichter, ein Scheitern in dieser Hinsicht zu verkraften, als wenn man feststellt, ja, eben alle anderen gehen die Treppe noch fitter rauf im Alter von 75 und bei einem selber klappt es eben schon nicht mehr. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede.
Stimmt, also, ja.
Und von daher ist das sicherlich, also ja, ist die Problematik bei diesem Thema, glaube ich, die, dass unheimlich viele nicht nur allgemeine, sondern auch persönliche Aspekte Einfluss nehmen, die dann eben eine Rolle spielen, ob mal was man auch immer getan hat oder der fehlende Erfolg in dem Zusammenhang, ob man den als Scheitern in dem Sinne überhaupt sehen möchte oder als noch nicht geschafft oder als vorübergehend eben mal nicht da oder sowas. Also es ist, glaube ich, sehr eine wirklich diffizile Problematik. Und, ja, und von daher, also ich denke, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich, dass man irgendwie eine realistische Vorstellung hat. Aber das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das gilt für jemanden, der 20 oder 50 ist, gleichermaßen. Wenn man unrealistische Erwartungen an sich selber hat, dann wirst du ständig scheitern oder das Gefühl haben, das zu tun, obwohl du vielleicht aus der Sicht anderer sehr erfolgreich bist, wirst du für dich ständig scheitern, weil du das nicht erreicht hast, was du dir vorgestellt hast, weil dir für dieses hehre Ziel die Ideen ausgehen, wie du das jetzt noch schaffen kannst. Und tatsächlich war das aber alles nur unrealistisch und hatte in dem Sinne nur mit einem selber zu tun, also mit den eigenen Ansichten zu tun, mit den eigenen Erwartungen und nicht mit der eigenen Leistungsfähigkeit.
Ja, genau.
Also für einen zentralen Punkt in dem Zusammenhang.
Das sehe ich eben genauso. Was Scheitern ist, kann nur der jeweilige Mensch selber beurteilen. Weil, also jetzt habe ich nämlich an mich gedacht, wenn mir was nicht gelingt, dann, also mir kommt das Wort Scheitern überhaupt nie in den Sinn. Hm. Oder auch die begleitenden die begleitenden Emotionen, die man damit so assoziiert, also wie sage ich jetzt einmal, Enttäuschung und was ich vorhin schon gesagt habe, Selbstwertverminderung und diese Sachen überhaupt nicht, sondern wenn was nicht klappt, also es ist bis zu einem gewissen Punkt, aber vielleicht bin ich eben hier anders als andere Menschen, bis zu einem gewissen Punkt probiere ich das und lasse mir alles Mögliche einfallen und wenn es nicht klappt, dann und eher früher als später gebe ich auf, weil ich mir denke, jetzt habe ich schon, weiß was ich, Hausnummer 5 verschiedene Sachen versucht. Das hat nicht funktioniert. Anscheinend ist es nicht gut, dass das gelinge. Hm. Weil andere Dinge gibt's, die funktionieren fast von alleine. Jeder kennt das. Hm. Du hast eine Idee, das und das und beginnst damit und klack, 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 verschiedene Sachen fügen sich zusammen und schon ist es gelungen. Man weiß gar nicht gescheit, wieso, was ist jetzt gewesen. Und andere Dinge kannst du probieren, sehr, sehr lange. Und man kann es natürlich auch immer erzwingen dann mit einem irrsinnigen Kraftaufwand oder mit einem Einsatz von was weiß ich. Und dann gelingt es. Aber dann ist dieser Schritt geschafft und dann geht wieder was schief im nächsten Schritt. Also jeder kennt das. Also und ich sehe das immer sehr als Zeichen dafür, dass es nicht, dass es jetzt, dass es, sagen wir, hier und jetzt nicht passend ist, dass das, was ich mir vorgestellt habe, dass das tatsächlich real werden sollte und modifiziert dann sofort eigentlich meine eigenen Vorstellungen, wo ich hin will, anstatt dass ich, also das bedeutet, ich qualifiziere meine Zielvorstellungen als, weiß ich nicht was, falsch, zu früh, zu hoch, was weiß ich, aber nicht die Ausführung als fehlgeschlagen. Also das Vorhaben wäre dann in diesem Fall schon falsch gewesen. Und deswegen habe ich nie dieses Scheiternsgefühl des Hobbys. Das kenne ich nicht.
Also wenn ich das vielleicht nochmal auseinandernehme, ich glaube, das eine ist, wie realistisch die Erwartungen überhaupt sind. Also das,
ja, genau,
was wir gerade besprochen hatten. Also ist das überhaupt realistisch? Und so wie ich dich jetzt verstehe, da würde ich eher sagen, das ist die zeitliche Komponente. Also ist jetzt, auch vielleicht ist es ja realistisch, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, dann machen wir was anderes. Das ist ja nicht dasselbe. Was mich übrigens daran erinnert, dass ein lieber Freund von mir aus Schwerin, der hat, Kai heißt er, der hat mal gesagt, eine der entsetzlichsten Erfahrungen im Leben wäre doch die, wenn man feststellt, wie einfach eigentlich alles, also die, alles im Sinne von die Lösung, die wirklichen Lösungen, wie einfach die wären. Also es viele sagen gar nicht unbedingt dann klappen, nachdem man so wahnsinnig geschuftet hat und sich abgemüht hat und abgerackert und,
genau,
und mit wirklich dem letzten Ruck, dann hat man es endlich gerade so erreicht, sondern das eigentlich, also das gibt's ja selbstverständlich, das ist aber extrem kraftaufwendig und oftmals wenig freudvoll, sondern das ist ja in vielen Hinsicht eher so, dass man feststellt, wenn man dann die richtigen Sachen zur richtigen Zeit macht, geht das erstaunlich reibungslos, mit wenig Kraftaufwand, das kippt sich wie alles perfekt und super, und zack, zack, ist die Lösung da. Und das ist natürlich bitter, wenn man vorher sich abgestrampelt hat und das also gerackert hat und so weiter und ist gescheitert. Und jetzt ist dann doch die Zeit anders, der richtige Zeitpunkt ist gekommen, so nach dem Dornröschenschlaf sozusagen. Ja. Darum geht es ja quasi in dem Märchen auch. Und plötzlich geht das alles ratzbatz und ohne großen Aufwand und ohne viel Energie und dann ist die Lösung da. Und das ist ja dann nochmal ein wichtiger Punkt, wo man ja auch gucken muss, nicht nur ist es realistisch, sondern ist jetzt auch die Zeit dafür gekommen.
Ja, richtig.
Ich sehe in dem Zusammenhang allerdings mit dem Alter eine regelmäßige, oder eine Falle, in die die Leute unter Umständen oder wo die Gefahr besteht, dass man, wenn man, je älter man wird, eher in diese Falle tritt, sagen wir so. Und das ist, dass man diese grundsätzlichen Sachen, da gibt es sicherlich noch weitere, außer den beiden, die wir jetzt schon besprochen haben, dass man das Alter, sag ich mal, vorschiebt. Also, dass das Alter so einen übermäßigen Einfluss gewinnt. So nach dem Motto, man guckt nicht mehr, ist es realistisch, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sondern das Alter kommt einem dann so in die Quere, so nach dem Motto, ja, bin ich nicht schon dafür zu alt? Und ich würde die Frage zwar, ich denke, dass die Frage grundsätzlich schon ihre Berechtigung hat, nur wenn ich mir angucke, wer sie in welchem Alter in der Praxis stellt, dann muss ich sagen, ist das eher gefährlich, weil da gibt's Leute, die sind 45, und sagen, wenn es um berufliche Themen geht, die ja bei mir dann bei meinen Klienten oft eine Rolle spielen, da gibt es Leute, die sind 45 und sagen, ja, soll ich denn in meinem Alter da noch was Neues anfangen? Ja. Ich bin mit 90, wo ich sagen würde, okay, selbst dort gibt es keinen Automatismus, der sagt, warum soll man nicht mit 95 noch was Neues anfangen? Meine Großmutter hat im Alter, die ist 1909 geboren, die war 1989, als die Wende kam, war die 80 Jahre. So, 80. Die war Anwältin und Notarin. Die hatte noch in der Weimarer Republik studiert. Die kannte also auch das bürgerliche Gesetzbuch. Das war damals auch noch ziemlich neu, eine heiße Geschichte und so weiter. Und dann hat die aber dann die meiste Zeit, also nach dem Krieg in der DDR gelebt. Und als dann die Wende kam, hat die im Alter von 80 Jahren bis ungefähr 90 war, also nochmal 10 Jahre, maßgeblich die ganzen Übertragungen dieser alten DDR-Betriebe an Westdeutsche, meistens Westdeutsche Investoren als Notarin begleitet. Da hat die angefangen, da war die 80, da hat die angefangen mit dem Thema. So. Und hat dann, also eigentlich, die ist knapp 94 gestorben und sie hat zwar dann weniger gearbeitet, aber eigentlich bis zu ihrem Lebensende, mehr oder weniger. Dann nicht mehr ganz so intensiv, aber eigentlich dann so 10, 12 Jahre hat sie diesen Job quasi noch richtig ganz normal gemacht. Nicht mehr mit 8 Stunden pro Tag, aber so mit 6. Und das ist so ein Beispiel. Für die gab es das Thema gar nicht.
Richtig.
Die Tatsache, dass man irgendwie jetzt aus Altersgründen aufhört, war für meine Großmutter eigentlich kein Thema. Gab's nicht. So. Und die hat zwar gejammert, die hat durchaus gejammert wie ein Rohrspatz über die Rechen im Alter und dass sie Schwierigkeiten hat mit der Treppe und so weiter. Aber gerade in Bezug auf die Qualität der jüngeren Anwälte, da hat sie kein, also ein bisschen gemein formuliert, aber da war sie doch recht kritisch, weil die Qualität der jungen Anwälte ihr einfach nicht gut genug war. Das war im Alter von 80. Und ich vermute, sie hat auch recht gehabt. Also ich denke nicht, dass da sehr viel Realitätsverlust war, denn immerhin, sie hat ja auch recht, sie kannte halt beide Rechtssysteme. Das Westdeutsche, was sie damals gelernt hatte und was dann, wie sie festgestellt hat, noch erstaunlich einfach wiederzubeleben war. Mhm. Und natürlich auch dann das ganze DDR-Gesetz, die ganze DDR-Gesetzgebung und Rechtsprechung, die hat sie ja sozusagen von der allerersten Minute bis zur allerletzten sowieso gehabt. Und insofern hatte die sowohl den Westdeutschen als auch den jüngeren Ostdeutschen Anwälten und Notaren einfach diesen Vorteil voraus. So, für meine Großmutter war das kein Thema. Also meine Großmutter ist mit ihrer Arbeit auch nicht gescheitert. Die war eine Koryphäe, dort wo sie überlebt hat. Und also insofern, da das Alter kann man, sag ich mal, sehr gut missbrauchen in Situationen oder das Argument des Alters, in dem es tatsächlich überhaupt keine Rolle spielt. Oder wie?
Naja, Ausreden, um die eigene Faulheit zu rechtfertigen oder versuchen zu rechtfertigen. Für solche Ausreden kann man ja alles hernehmen. Also beliebte Themen sind das Wetter und eben auch das Alter und die auf jeden Fall die anderen oder auch die Außerirdischen, die Regierung natürlich. Also daran mangelt es ja mal nicht.
Ja, Moment, aber da stimme ich dir hundertprozentig zu. Es gibt Leute, die nehmen das nur als Ausrede. Dann ist das auch nicht so schlimm, weil es einfach nur eine Ausrede ist und weil die Leute irgendwo wissen, es ist in Wirklichkeit anders oder könnte anders sein. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Das ist der, wenn du das als jemand, der sich selber unsicher ist, zu oft hörst, dann wird dich das mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du nicht sehr hohe Widerstandskräfte hast, durchaus beeinflussen. Also wenn dir 10 Leute sagen, in deinem Alter machst du das noch, dann pass nur auf, dann wird dich das wahrscheinlich nicht unbeeindruckt lassen, als wenn jeder sagt, ey, reiß dich doch zusammen, du bist jetzt 45, da kannst du noch eine ganze Menge machen. Guck mal, der ist ja 85, der hat jetzt damit angefangen. So, also das ist schon die Frage, inwieweit das gesellschaftliche Umfeld dir da auch was einredet, so nach dem Motto, im Alter macht man das nicht mehr. Oder ob du ermutigt wirst, so nach dem Motto, man ist nie zu alt. Für gar nichts, für fast nichts. Das spielt schon eine Rolle.
Das spielt eine Rolle, aber ich glaube auch, dass das bei allen Ausreden so ist. Wenn ich sage, der Arzt ist schuld, dass ich krank bin, dann ist das genau, das wird ebenfalls gesellschaftlich konnotiert. Ja, weil die haben ja die Macht und ich selber kann ja da nichts beitragen. Und ich glaube nicht, dass die Leute, die andere Ausreden verwenden als das Alter, dass die tatsächlich wissen, dass es nicht wahr ist. Nein, nein, die glauben das wirklich. Die Menschen glauben das, dass an ihrem Leid, an ihrem Misserfolg, an ihrem Scheitern auf jeden Fall die anderen, wer auch immer das ist, kann man eine ganze Liste machen, was man da ein, es ist egal. Das Gehirn sucht sich auf jeden Fall eine außenliegende Ursache und das wird auch geglaubt. Das glaube ich auf keinen Fall, dass die Leute das nicht selber auch glauben, selbstverständlich.
Weiß nicht. So, ich stimme dir schon zu, weil es geht ja auch gar nicht anders. Du musst es ja irgendwie glauben. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass die Leute es auch so hundertprozentig glauben, weil in dem Moment, wo du nämlich, kannst du den Test machen, und das betrifft übrigens alle Altersstufen, also vor allem, aber auch mit zunehmendem Alter, würde ich schon so sehen, also bei Kindern eher weniger. In dem Moment, wo du dann sagst, Moment, da gibt's doch aber schon noch Möglichkeiten, das stimmt doch gar nicht, so diese Ausrede. In dem Moment, wo du andeutest, dass es da Einwände gibt gegen die vorgebrachten Gründe, wieso das alles so sein muss, dann müsste man ja normalerweise, wenn das ein ehrlicher Glaube ist, darauf reagieren mit Neugier und sagen, aha, das wusste ich ja noch gar nicht, da kann ich aber doch was tun, ist vielleicht doch anders, als ich dachte. Das heißt also, dann wäre es ja ein Irrtum, den man aufgrund neuer Erkenntnisse, neuer Hinweise, den man ja da, an dem, wo man Interesse haben müsste, den aufzugeben. Und ich stelle aber bei den Leuten, die, sag ich mal, Ausreden benutzen, eher fest, dass die dann auf die Barrikaden gehen und das gar nicht wissen wollen. Die wollen gar keine neuen Erkenntnisse zu der. Und das scheint mir schon eher eine gewisse auch aktive Sache zu sein. Das ist also nicht... Und da denke ich, von daher... Da würde ich dann schon sagen, da gibt es so eine Komponente, wo die Leute sehr wohl wissen, dass sie sich dass da was nicht stimmt, ist nicht, wo es ein Irrtum ist.
Nein, das wissen sie nicht. Es ist auch kein Irrtum, sondern es ist, genau wie du sagst, eine aktive Komponente, aber eine unbewusste aktive Komponente. Die Leute wissen es nicht, dass sie das tun. Und zwar deswegen, und sie tun es deswegen, weil das ist eine Schutzfunktion des Gehirns. Das Gehirn, dem Gehirn ist es völlig egal, was wahr ist, was wirklich ist, was plausibel ist, was irgendwie ist, sondern das Gehirn schaut immer, dass das Gesamtsystem, das es selber steuert, so gut wie möglich und so bestmöglich funktioniert und weiterhin lebt. Und wenn es eine bestimmte Annahme gibt, sei es jetzt durch Zufall oder durch was weiß ich gelernt von außen, was weiß ich, nach der das Gehirn seine weiteren Aktionen seit Jahrzehnten schon orientiert, dann wird es Sachen finden, die immer diese Annahmen unterstützen. Das weiß der Betreffende nicht, das ist nicht absichtlich. Und deswegen wird es auch diese Annahmen verteidigen, wenn du mit irgendwelchen rationalen Argumenten herkommst, wirst du auf jeden Fall ins Schussfeld geraten, weil du bedrohst dieses Selbstschutzsystem. Ja. Das kann man zulassen.
Okay, aber du hast ja sehr wohl, also das ist ja deine Frage, die leidige, ewige Frage nach der Motivation. Also woher kommt Motivation, in dem Fall für Veränderung? Ja. Ist das eine Veranlagung? Und wenn du die eben nicht hast, bist du eben nicht motiviert, dann ist das eben so. Oder du hast halt Pech mit der Erziehung, bist du von deinen Eltern eben nicht so beigebracht worden. Und dann musst du das eben so hinnehmen, dann ist das eben so. Dann erhältst du deine Welt in diesem Perpetuum mobile quasi. Ja, und es sorgt dafür, dass es keine störenden Einflüsse gibt, die das dein Weltbild verändern könnten. Und das ist ja dann die Frage. Dann kannst du ja die Frage, wie man diese grundlegende Frage beantwortet, nämlich nach, wenn du sagst, nö, das hat sich eben dann so eingeprägt, das glaubt ja eben und Gehirnfunktionalität quasi, die das dann auch so aufrechterhält, dann hieße das ja, der kann ja da auch dagegen gar nichts machen. Wohingegen die Leute, die für den freien Willen plädieren, zu denen ich auch eher gehöre, also zumindest zum Grundsatz, zum grundsätzlichen Konzeptes rein willst, sagen, naja, das mag schon sein, das muss man auch anerkennen, das kann man auch nicht radikal ändern von einer Minute auf die andere, aber es gibt dann doch irgendwo immer eine Komponente, die man nutzen kann und zu der man sich entscheiden kann und die man ausbauen kann, wo man sagt, ja, da habe ich schon die Möglichkeit, mal vorsichtig zu überprüfen, ob denn das alles so stimmt und ob es nicht auch Alternativen zu der Sichtweise gibt und so weiter. Das ist meine Ansicht, da gibt es ja dann auch Forschung dazu und unterschiedliche Arten, das eine belegt und mehr das andere. Das ist also in der Psychologie eine ewige Diskussion schon.
Ah, so ewig ist es.
Wo du auch mit Forschung nur bedingt was machen kannst, weil es am Ende immer irgendwo diese eine Restfrage übrig bleibt in der Hinsicht. Aber gut, ich glaube, egal wie man die Frage wissenschaftlich beantwortet, entweder gibt es sowas wie einen freien Willen, dann sollte man ihn auch nutzen, oder wenn es den nicht gibt, dann ist das ja eine Übung, die nicht weiter geschadet hat. Also es ist auf alle Fälle gut so zu tun, mindestens so zu tun, wenn man nicht intensiv dran glaubt, dann sollte man wenigstens so tun, als gäbe es den freien Willen. Und dann gucken, inwieweit man bei sich selbst, wir sind ja auch alle von dem, was du gerade beschrieben hast, sind wir alle betroffen, in irgendeiner Form, mehr oder weniger. Ja. Ja. Dann zu gucken, ob man nicht dort ein etwas disruptives Element einbringen kann, wo man sagt, ich prüfe das jetzt mal. Und selbst wenn es mich eine Weile begleitet hat.
Oder? Diese ganze Diskussion über den freien Willen ist mir echt zu blöd. Erstens mal weiß überhaupt niemand, was Freiheit bedeutet. Das Zweite ist, gibt es 100.000 Definitionen. Das Zweite ist, dass es typisch für unsere Zeit, will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, eine 0 oder 1 Entscheidung ist, gibt es einen freien Willen, ja oder nein. Beides ist, das ist eine falsche Auswahlstellung. Es gibt nicht Ja oder Nein, so wie bei den sogenannten politischen Wahlen. Dort wird auch Ja oder Nein gefragt, deswegen sind es auch keine Wahlen und das ist auch keine Frage. Es gibt ein Kontinuum. Es gibt einen Bereich, über den hat man bewussten Einfluss, also einen Bereich, in dem man selber denkt und entscheidet. Und es gibt einen meistens größeren Bereich, über den hat man keine bewusste Entscheidung. Und beide Grenzen, also die Grenzen sind fluid, also bewegen sich. Und das ist, also es ist ein Kontinuum und nicht digital. Es ist die Welt eben nicht digital, sondern sie ist eben analog oder beziehungsweise kontinuierlich, so heißt es ja auch. Wir bilden sie bloß analog ab, digital ab und wir glauben, die Wirklichkeit wäre digital, weil wir sie so abbilden und besser handhaben können. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, ich möchte darauf hinweisen, was mir eben gerade eingefallen ist, ich habe in der letzten Zeit ein paar interessante Untersuchungen gelesen, neue, wirklich sehr, sehr neue zum Thema Placebo. Hm. Und sage ich jetzt einmal zuerst, Placebo ist ja auch ein interessanter Begriff. Also als Placebo wird ja nicht etwas bezeichnet, von dem man weiß, dass es nicht wirken kann, sondern das ist zwar das, was man behauptet, aber in Wirklichkeit wird als Placebo etwas bezeichnet, von dem man nicht weiß, warum es wirkt.
Genau.
Und man hat Untersuchungen gemacht, medizinische auch, wo man Patienten an ein und derselben Erkrankung, also an ein und der gleichen Erkrankung, dieselbe kann es nicht sein, an einer gleichen Erkrankung Medikamente verabreicht hat und nicht nur Medikamente, ist sogar so weit gegangen bis zu Operationen. Und es waren meistens Krebspatienten, die ohnehin eine geringe Lebenserwartung hatten. Und man hat Placebo, also man hat eine Gruppe von Patienten operiert und man hat eine Gruppe von Patienten wohl operiert, aber nichts getan. Mhm. Also eine sogenannte Placebo-Operation oder eine gefakte Operation, ja, wenn man ein wahreres Wort verwenden will. Aber die Leute haben es vorher schon gewusst. Die Leute haben das gewusst, dass nichts geschieht. Aha. Die Ärzte haben nur ihnen gesagt, passen Sie auf, wir machen das jetzt, weil wir der Überzeugung sind und dass ihnen das helfen wird. Aber wir werden nichts wegschneiden oder was dazu tun oder was verbinden oder was gar nichts. Wir machen eine Operation und die Operation selber, das wird Ihnen helfen. Und ich sage dir, bei beiden Gruppen war die Erfolgs- und Heilungsverlauf gleich. Sie haben 30% der Patienten da und dort sind gesund worden. Obwohl die das gewusst haben. Ja. Und auch die anderen, nur mit den Medikamenten, das hat man vorher gesagt, da bitte schön, da gebe ich Ihnen das jetzt. Und das ist nur Zucker, aber es wird Ihnen helfen. Ganz sicher.
Ja.
Das macht das Gehirn.
Ja.
Das Gehirn sagt, aha, jetzt ist was geschenkt, jetzt wäre ich gesund. Dann wird der Körper auch gesund, wenn es irgendwie nur möglich geht. Natürlich, wenn beide Beine weg sind, werden die nicht nachwachsen. Kannst du erzählen, was du willst. Aber unseren heutigen Wissensstand ist auch so, dass mit keiner Maßnahme uns das gelingt. Egal, aber verstehst, das macht alles das Gehirn und das ist eben der unbewusste Teil von freien Willen, was immer das, dieser blöde Ausdruck heißen soll. Das Gehirn will, dass es so ist, es ist überzeugt davon, dass es so ist und kümmert sich gar nicht um deine bewusste Entscheidung, ja, das mache ich jetzt, das macht, was zu tun ist, damit es so weit wie möglich eben auch tatsächlich gelingt.
Nee, das kann ich hundertprozentig mitgehen, aber ich verstehe noch nicht so richtig, wie du das jetzt, was du gerade gesagt hast, in Verbindung setzt mit dem, ich sage mal, mit dem Thema der Ausreden beziehungsweise dann doch der Bereitschaft, an dem einen oder anderen Punkt im Leben was Neues zu probieren oder was zu verändern oder eine Sache anders zu sehen und so weiter. Wie setzt du das jetzt miteinander in Verbindung?
Die Ausrede, dort sind wir jetzt gerade hergekommen, die Ausrede, hast du gemeint, dass die eine Absicht dahinter hat, sage ich ja, aber man unterscheidet in der Psychologie eben auch zwischen bewusster Absicht und unbewusster Absicht. Also, dass es Absicht hat, eine Ausrede, so wie jede andere Entscheidung, auch wenn es keine Ausrede ist, ist immer absichtlich, aber sie muss nicht bewusst sein. Und das kann man dem Menschen gar nicht sagen, dass er doch versuchen solle, das in Erwägung zu ziehen. Er sagt, ich ziehe alles in Erwägung. Das ist das, was er bewusst macht. Ich ziehe alles in Bewegung und ich komme zu dem Schluss, dass das hier ein Hammer ist. Ich habe alles in Erwägung gezogen, blau und alles. Verstehst du, wie ich meine? Das ist nicht bewusst den Leuten.
Das kann ich schon nachvollziehen. Aber was ich nicht verstehe, ist, wie das dann in Beziehung setzt zu der Tatsache, dass man ja schon etwas machen kann oder schon etwas verändern kann. Also das, ja. das
wenn gibt es.
Also, natürlich gibt es unbewusste Prozesse. Und dann
ja, wenn du es glaubst, nur dann. Aber du hast ja vorhin eh gesagt, manche Leute sagen schon mit 45, dafür bin ich zu alt, das bringe ich nicht mehr zusammen. Wenn die das glauben, werden sie es auch nicht zusammenbringen.
Richtig, aber die Frage ist halt, ob es, ich sag mal, was passieren muss, sagen wir so, was passieren muss in dem Innenleben, beziehungsweise auch von außen, wenn man Anregungen geben möchte und so weiter, damit diese meistens ja schon etwas eingefahrene Denkweise oder Sichtweise vielleicht aufgeben und mal was Neues probieren in der Hinsicht. Denn dann ist ja die Frage, geht das grundsätzlich? Und wenn man sagt, grundsätzlich geht das, was sind denn dann die Faktoren, die man insbesondere für sich selber nutzen kann, um an der einen oder anderen Stelle vielleicht was zu bewegen, von dem man bis jetzt geglaubt hat, das geht nicht oder das geht nicht mehr oder man ist damit gescheitert. Also das ist ja die Frage. Also was kann man das tun und wenn ja, was, wenn man der Meinung ist, man ist mit einem bestimmten Thema gescheitert?
Meine Erfahrung ist leider, muss man sagen, aber es ist halt so, man kann immer was tun oder was verändern, aber nicht von außen durch kognitives Zureden und oder auch Beweisen, das schau her und ich zeige dir das und jetzt bitte sehr, das Gehirn, verstehst du, das Gehirn hat zwei Funktionen. Ich merke mir nie diesen einen Ausdruck, der sich eben etwas ausdenkt und der andere ist der Beweisführer. Und alles, was der andere sich ausdenkt, wird der Beweisführer immer beweisen, auch wenn es noch so blöd ist. Ich kenne es aus meiner EDV-Praxis und gerade jetzt war vorgestern die Dame wieder da. Drei Leute, die sind verrückt. Also verrückt im richtigen Sinne des Wortes. Gerade die eine Dame war sicher, ich kenne ihre Vergangenheit nicht, aber wie sie sich ausdrückt, wie sie auftritt, hat sie sicher, hat einen akademischen Titel auch, das weiß ich, hat sie sicher leitende Funktion jahrelang, jahrzehntelang übernommen, in irgendwelchen politisch, weil sie manches Mal so von diesem Umfeld erzählt. Also alles das. Jetzt aber ist sie verrückt. Das erkennt man an verschiedenen Dingen, wie sie erklärt, wie jetzt die Wahrscheinlichkeit. Also ich sage nur ein Beispiel. Sie sagt, ihr Computer kommt nicht ins Internet, weil es in der näheren Umgebung gibt es 50 andere Leute, die sind auch im Internet und die stören das so, dass sie nicht keinen Internetanschluss, also keinen Internetconnector. Also viele Dinge, die sie sagt, ist nur ein kleines Beispiel. An denen erkennt sie, ist ein bisschen weggerückt von der, verstehst du, von der Realität. Spricht gut, alles leiwand. Und ich kenne solche Leute auch schon von früher, die werden von der Stadt Wien, da gibt es ein eigenes Programm, die sind entweder in betreuten Wohngemeinschaften oder auch in Wohnungen, Gemeindewohnungen, was die Stadt Wien bezahlt. Die bekommen auch eine Invalidenrente und müssen, also sind eben so ein bisschen verrückt, sodass sie nicht in den normalen oder in den üblichen gesellschaftlichen Produktionsprozess eingegliedert werden können. Die werden heute erhalten, aber ansonsten können sie alles, die gehen einkaufen und können sie essen, alles leiber. Also das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Warum habe ich das jetzt erzählt?
Das weiß ich nicht.
Tut mir leid, wo sind wir hier?
Es ging dir um die Tatsache, dass der Hintergrund war an der Stelle, dass du gerne, sag ich mal, erläutern wolltest, dass es sozusagen einerseits eine Entscheidung gibt im Gehirn und dann die Instanz des Pressesprechers, der die unangenehme Aufgabe hat, das schön zu reden.
Richtig, der wird das immer beweisen. Ja, genau, richtig, genau. Und das war nur ein Beispiel dafür von dieser Dame hier, was auch immer sie sich ausdenkt, es wird vom Gehirn so interpretiert, dass es in ihr Weltbild passt. Deswegen ist sie auch selbstsicher, die kommt hier hereingesegelt und schafft hier gleich an und so weiter. Aber nicht unangenehm, also schon, ja, verstehst du schon. Und das merkst aber, da stimmt was nicht. Aber sie merkt es nie, wird es niemals merken.
Na gut, aber was willst du damit sagen? Das ist selbstverständlich, gibt es solche Leute und solche Situationen. Aber ich behaupte steif und fest, das Gehirn ist trotzdem in der Lage, diese, also grundsätzlich zumindest, diese Sachen in Frage zu stellen. Also das, ja, es läuft oft so, aber es muss nicht dabei bleiben.
Ja, richtig. Von dort zum
Hergekommen, das muss nicht.
Genau. Deine Frage wäre, was kann man machen, dass eben diese, sag jetzt einmal, diese Fixierung auf etwas Bestimmtes, aus welchem Grund immer, dass die aufgehoben werden kann oder zumindest hinterfragt werden kann. Und da habe ich eben damit angefangen. Leider muss ich sagen, aus meiner Erfahrung, es können nur Krisen das ändern. Also dieses Heraushüpfen aus der Spur können nur Krisen ändern. Und je schwerer dieser Glaube ist oder je fixierter oder je länger er schon existiert, umso schwerer müssen diese Krisen sein.
Gut, Sie müssen, das ist ja, sage ich mal, ein konstruktives Element. Die Krise als disruptiver Einfluss, Sachen in Frage zu stellen.
Ja, das ist das Einzige. Wenn das Gehirn, das ist eh ganz klar, wenn das Gehirn mit all seinen Erklärungs- und Hinbiegungs- und Kosmetikversuchen, dass das alles wahr ist und stimmt, wenn das nimmer funktioniert, und zwar wenn es nimmer funktioniert, das funktioniert nicht dann, nicht, wenn ich sage, da schau her, du siehst doch, das ist grün und ich kann es dir auch beweisen. Ich mache eine Spektralanalyse und das Licht, ich habe die Frequenz, ist alles alles Quatsch. Nein, wenn das Gehirn merkt, mit dem Aufrechterhalten dieses Systems muss ich sterben. dann wird es sich ändern, wird was geändert.
Ja, aber das jetzt, kommen wir nochmal zurück zum Thema des heutigen Gesprächs im engeren Sinne, nämlich zum Alter in dem Zusammenhang. Da besteht ja dann genau dort die Gefahr, dass man, also gerade du hast ja dann diese Krisen, haften Einflüsse im Alter, und zwar dadurch, dass du dann plötzlich feststellst, jetzt gehen verschiedene Sachen nicht mehr, oder es ist fraglich, ob du noch mit einer Sache anfangen solltest oder was auch sonst. Aber nehmen wir mal gerade die Aspekte, die, wo etwas nicht mehr geht. Also das geht bis jetzt mittelmäßig, leidlich vielleicht noch, vielleicht sogar sehr gut, und jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Dann ist das ja so eine Krise. Und dann,
Noch lange
ich habe
nicht.
es gerade von dir angedeutet, besteht ja im Alter die Gefahr, dass man sagt, ja, das ist halt das Alter, damit muss ich mich jetzt abfinden. Es
Genau.
bleibt jetzt so schlecht. Also erstens, es hat sich verschlechtert. Zweitens, es bleibt so schlecht, weil es ist ja das Alter. Und es wird nie wieder gut. Und
Ja.
alles ist Mist.
Richtig.
So. Und das ist ja eine, es ist auch eine typische Sichtweise, wie manche Leute oder viele Leute das sehen. Aber es muss ja nicht die einzige sein. Du kannst auch sagen, so alt bin ich noch nicht, und das ist jetzt zwar
Richtig.
passiert, aber es ist noch nicht das Alter, sondern das ist eben meine fehlender Sport, den ich nicht gemacht habe. Und deshalb erinnert mich die Krise nicht so sehr ans Alter, sondern eher daran, mehr Sport zu machen, mich mehr zu bewegen, gesünder zu ernähren, so das übliche Programm, irgendwas mit mehr Freude zu tun, vielleicht Sachen aufzugeben, die mir gar nicht wichtig sind. Also das kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Das könnte man ja auch so sehen. Man kann aber auch
Richtig.
sagen, es ist das Alter und ist damit der Anfang vom Ende. Und wie siehst du das in dem Zusammenhang?
Also schön, dass du das jetzt so wieder zurückführst. Ich kann also sagen, also vielleicht für jemanden, der das sieht, ich bin 67, das ist auch noch kein wirkliches Alter in meinem Verständnis, aber ich merke schon, wie das Alter kommt, also in 10 Jahren. Und das ist nicht eine allzu lange Zeitspanne bis 77 und dann kann man schon vom Alter reden. Und ich merke, dass zwei Dinge hier zusammenkommen bei dem, was du schilderst. Erstens mal die persönliche Leistungsfähigkeit, sowohl mental wie auch körperlich, um etwas wirklich zu verändern, nimmt ab. Und die Bereitschaft oder die Verlockung oder wie man es immer nennen will, nach Versöhnung mit Widerständen, vielleicht sage ich es mal so, nimmt zu. Und das führt immer mehr zu dieser Entwicklung hin, dass man wohl was, so, ich merke es bei mir. Ich versuche seit Jahrzehnten wirklich also sage jetzt einmal, mein Gewicht oder meine Körpermasse zu verringern. Ich kenne jede Menge Methoden, alles das. Aber es fällt immer schwerer aus zwei Gründen. Erstens einmal, mein Körper reagiert nicht mehr so auf Bewegung wie früher. Wenn du als Junger dich bewegst, verbrennst gleich, was weiß ich was, 500 Kalorien. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich bewege auch langsamer. Das heißt, ich müsste mich im Verhältnis zu einem Jungen länger bewegen, damit ich dieselbe Anzahl an Verbrennung habe. Das ist das eine. Und außerdem ist die Bewegung auch beschwerlicher als früher. Also das heißt, die Motivation, Nein zu sagen oder aufzugeben, wird ständig größer durch diese größeren Hindernisse. Und das andere ist auch dass man sich versöhnt mit dem, was nicht in Ordnung ist. Dass ich sage, ja, gut, was soll's, ich bin heute zu schwer. Ich muss nicht mehr unbedingt auf jeder Party der Hahn im Korb sein oder ich bin kein Model oder was weiß ich, dann ist es eben so. Und beide Einflüsse miteinander führen immer mehr zu einer Schieflage. Ich spüre das jeden Tag, jeden Tag.
Ja, das ist interessant. Das hat mir sehr gut gefallen, was du gerade angesprochen hast, weil natürlich man im Leben nicht alles erreicht, was man sich irgendwie mal gewünscht hat. Und insbesondere auch nicht alles, von dem man zumindest geglaubt hat, dass es zu diesem Leben unbedingt mit dazugehört und unbedingt mit Bestandteil sein muss und unbedingt mit erreicht werden muss. Und das wird, wenn man Glück hat, schafft man da eine ganze Menge oder erreicht eine ganze Menge und scheitert also mit wichtigen Themen nicht. Das ist jedem auch zu wünschen. Aber es ist in der Regel schwierig, alles, was einem da so in den Sinn gekommen ist und einen meistens ja dann noch längere Zeit begleitet hat, umzusetzen. Das heißt also, ich glaube, dass Scheitern im Alter in dem Zusammenhang heißt auch einfach die Versöhnung mit dem, was in diesem Leben eben nicht geworden ist, was man nicht geschafft hat, sei es auch eine ganz große, wichtige Sache, das hat eben nicht geklappt. Und die Versöhnung damit in dem Sinne, dass dadurch das Leben nicht sinnlos geworden ist, auch wenn man große Sachen nicht geschafft hat. Das ist so die eine Richtung. Du hast den Begriff der Versöhnung aufgebracht, der ist mir im Leben auch sehr, sehr wichtig. Insofern bin ich dir sehr dankbar, dass du den jetzt hier mit in die Diskussion gebracht hast. Ich halte Versöhnung für ein zentral wichtiges Thema im Leben. Anderen insbesondere aber mit sich selbst. So. Und das ist, denke ich, dann auch eine Aufgabe, die mit zunehmendem Alter und dann spätestens auch im Alter ansteht, wo man sagt, das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr werden. Also es gibt ja auch wirklich dann körperliche Zeiträume und so weiter, wo klar ist, wenn du über ein gewisses Alter hinaus bist, als Frau, dann kannst du keine eigenen Kinder mehr kriegen. Das ist einfach ein Fakt. Du hast vorhin schon angesprochen, wenn du keine Beine mehr hast, die werden nicht mehr nachwachsen. Selbst wenn sie super Prothesen erfinden werden, werden dann nicht, kannst du vielleicht wieder laufen, aber du wirst ja nicht mehr deine Beine sein.
So
Und
ist es.
das heißt also, für manche Sachen ist dann die Zeit auch tatsächlich vorbei. Und
Oder die Zähne ist ein gutes Beispiel, die Zähne.
was alles ist, genau. Also von daher ist dieser Aspekt die Aufgabe, die man in dem Zusammenhang hat, idealerweise sich damit zu versöhnen. Und dann macht man es halt im nächsten Leben, ist ja auch noch eins da. Dann kann man ja dann da
Genau.
weitermachen. So,
Zum Beispiel.
wenn der liebe Gott denn meint, das war überhaupt relevant und man hat sich das nicht bloß in den Kopf gesetzt und das war eigentlich überhaupt gar nicht dran.
Ja, Blödsinn.
Ja,
Jawohl.
Fabrik und falsche Baustelle für dieses Leben, weil man was anderes lernen sollte und man hätte das einfach nur weglassen können und dann hätte man ein glückliches Leben gehabt, alles wäre in Ordnung gewesen.
Genau.
Weil es vielleicht auch gar nicht das eigene Thema war, sondern weil es einem jemand eingeredet hat. Und man,
Alles
ja,
möglich,
so.
richtig.
So, das ist dieser eine Aspekt, also der Versöhnung mit dem, was nicht oder nicht mehr oder überhaupt nie gegangen wäre. So.
Ja.
Und dann geht es aber den anderen. Und das ist der zu sagen, und jetzt gerade. Also um mal dein Beispiel aufzunehmen. Ja, und das ist, du musst, aber das ist ein Spannungsfeld. Du kannst natürlich auch sagen, das war mir immer wichtig. So alt bin ich noch nicht. Und jetzt habe ich auch mehr Zeit für so ein größeres Thema, was ich nicht bearbeitet habe, weil ich nicht mehr Geld verdienen muss, was ich nicht mehr arbeiten muss. Und das war mir immer sehr wichtig. Und das schaffe ich jetzt. Das ist körperlich, in dem Fall also, noch zu erreichen. Und
Ja.
das mache ich jetzt auch noch. So.
Ja.
Und jetzt auch nicht, noch nicht mal mache ich jetzt auch noch im Sinne von, das ist dann das allerletzte und dann sterbe ich, sondern jetzt in meine nächste Lebensphase nehme ich mir das mal vor und das kläre ich noch, weil das ist noch zu klären. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Weisheit zu entwickeln, was ist es jetzt? Ist es Versöhnung mit dem, was nicht mehr geht und hinnehmen und sich dem ergeben, ne, das fließen lassen und das vielleicht mit einer gewissen Trauerarbeit weglegen. So ist es das? Oder ist es dieses und jetzt erst recht und jetzt wird es langsam Zeit und das schaffe ich noch und den anderen werde ich schon zeigen und so alt bin ich noch nicht. Und das ist ja dann das die andere Seite. Und jetzt ist halt die Frage bei einem gegebenen Thema, was ist es nun? Ist es das Aufgeben, was richtig ist, oder ist es das jetzt erst richtig Loslegen, was dran ist? In deinem Fall würde ich eher zur zweiten Variante neigen, ganz ehrlich. Weil so viel nicht fehlt. Also, ich sage nicht, dass du das schaffst, aber ich würde sagen, es ist die Chance, es zu schaffen, ist da.
Ja, ich sehe es auf jeden Fall so, deswegen versuche ich es ja auch weiter.
Ja, Moment, und jetzt ins Detail zu gehen, das kannst du selber machen oder auch nicht, aber du hast ja schon bewiesen, dass riesige Unterschiede möglich sind. Du fängst ja nicht null an, sondern es ist jetzt bei dir ja eher noch so, so wie du mir erläutert hast, du hast ja quasi, du bist ja die Hälfte des Weges schon erfolgreich gegangen. Also von Scheitern kann ja sowieso nicht die Rede sein, sondern die Frage ist jetzt eher, reicht dir das oder möchtest du das jetzt bis zu dem Punkt durchziehen, wo du sagst, den habe ich mir mein ganzes Leben lang gewünscht?
Richtig, natürlich. Also ich habe auch nur meine Erfahrung deswegen genommen, weil ich das spüre, genau von dem ich geredet habe, es wird beschwerlicher und es wird eben auch und die Frage, ja, und es wird eben, oder es kann eben auch sein, dass es eben eine Umwertung, so wie du es ja auch ausgedrückt hast, dass es eben doch nicht vielleicht so ein existenzielles Thema ist. Also beides. Ich verfolge das weiter, natürlich, aber ich weiß auch nicht, wie lange. Ich spüre aber eben mit fortschreitendem Alter, dass sich das zu einer Seite hinneigt.
Man könnte allerdings, aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hätte deine Anmerkung.
Na, vergiss dein Wort nicht. Ich habe mir nämlich jetzt gerade ein Gedicht vom Rilke herausgesucht, was damit zu tun hat. Du wirst es sicher kennen und viele andere auch, aber viele andere vielleicht auch nicht. Eines meiner Lieblingsgedichte und ich würde das ganz gern jetzt mal einbringen. Es ist ja nur ganz kurz. Es heißt, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Und es geht also, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm und ich kreise Jahrtausende lang und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Ein ganz, ganz wundervolles Gedicht.
Eindeutig, finde ich auch.
Wirklich, unglaublich. Also da fange ich gleich zum Heulen an, wenn mich das so bewegt. Das trifft dieses Thema, glaube ich, auch sehr gut, eben von dieser Seite und aber den letzten. Aber ich werde ihn auf jeden Fall beginnen. Und manche Leute sagen, ja, das ist jetzt der letzte und den fange ich gleich gar nicht an. Oder wie viele Kabarettisten auch sagen, es zahlt sich nicht mehr aus, eine Haarmilch zu kaufen. Weil, nicht, das ist jetzt auf die bösartige oder irgendwie kabarettistische Art. Das ist immer das Gleiche. Es ist meine Entscheidung und jetzt langt's mal, und es gibt eben auch ganz alte Leute, die sind, was weiß ich, was 90, 100 Jahre alt, die sagen, und die können noch alles Mögliche, schauen aus, als wie, weiß ich nicht wie, aber sagen so, ich mag einfach nicht mehr. Ich mag nicht mehr, nicht nur das Essen nicht kochen, oder, sondern mag insgesamt nicht mehr leben. Ich habe schon genug gelebt.
Ja, den Aspekt gibt es bestimmt, und das ist auch eine Frage des Alters. Also meine Oma, die ist 100,5 Jahre alt geworden, also 100 Jahre und ein halbes. Und bei der war das dann schon so, die letzten, also gerade so die letzten 10 Jahre ihres Lebens war für die einfach, die war dann blind, sie war auch sehr schwach, sie lag im Bett und konnte nicht mehr viel machen. Und für die war das auch einfach sehr langweilig.
Ja, so. Ja, langweilig, ja.
Und das war dann, und da konnte man auch nachvollziehen, dass die gesagt hat, ja, also bin ja nun schon wirklich sehr alt. Und ich kann nicht mehr viel machen und ich würde mir jetzt eigentlich schon wünschen, zu sterben. So, das ist dann, aber das war, die hat das tapfer ertragen, die war sehr christlich und insofern war das für die einfach Gott gegeben, das sollte eben so sein und sie musste eben jetzt warten, bis sie stirbt, aber das war ihr Wunsch, war das schon eher bald zu sterben, weil sie nicht mehr viel machen konnte. Und die hatte aber, da war das aber nicht so, dass die war wirklich einfach gebrechlich körperlich und sie hatte auch keine großen unerledigten Themen offen. Also das war also nicht so, dass sie gesagt hat, ach, das hätte ich noch gern und das klappt jetzt aber nicht mehr, weil ich ja, dann kann ich ja jetzt auch sterben. So war das nicht, sondern da war nichts mehr offen. So, die hatte 4 Kinder, also 5, 1 ist gestorben früher, aber so, und es gab also von daher in ihrem, so wie sie ihr Leben gesehen hat, kann das ja immer von außen anders bewerten. So wie sie das selbst verstanden hat, hatte sie alles erledigt. Es war nichts Großes mehr offen. Manche große Themen hat sie auch nie angegangen. Das war für die aber so. Und insofern war dann für sie irgendwann auch die Zeit vorbei. Und sie hat dann quasi nur noch auf den Tod gewartet, was dann in ihrem Fall relativ lange gedauert hat. Das kann einem auch nicht. Aber und dann ist das halt so, dass man sagt, jetzt bin ich auch so alt und jetzt geht so wenig wirklich überhaupt noch, was das, was ich echt machen kann, sehr beschränkt ist. Aber ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt des Alters eingehen, der aus meiner Sicht zu wenig berücksichtigt wird. Nämlich normalerweise wird ja Alter immer in Verbindung gebracht mit dem Verfall, also mit dem kleiner werden, mit dem Rückgang, es ist schwieriger, es ist beschwerlicher, man hat weniger Ressourcen, es dauert länger, man ist schwächer, was auch sonst. Ja. Das stimmt auch irgendwo, diese Aspekte gibt es, aber es gibt ja auch noch einen anderen, nämlich den, ich habe mehr Lebenserfahrung, ich habe jetzt vielleicht mehr Zeit, mehr Freizeit, ich kann besser entscheiden, was ich jetzt mache oder nicht. Ich werde auch weniger unter Druck gesetzt, weil wenn du als 40-Jähriger dich hängen lässt, dann kriegst du ja schon ständig einen Anschiss von allen Seiten. Wenn du das als 80-Jähriger tust, sagt dir, du, ach, der ist ja alt, der darf das jetzt. Das heißt also, du hast auch einen plötzlichen, auf die Einschränkung auf der einen Seite, andere Freiheiten, größere Freiheiten auf der anderen. Wenn man ein bisschen Glück hat, hat man auch mehr Geld, zumindest in dem Sinne, dass man nicht mehr arbeiten gehen muss, um den Lebensunterhalt zu sichern. Das wird für die Zukunft nicht mehr so stimmen, aber zumindest für die Vergangenheit und für die Leute, die jetzt alt sind, ist es noch so.
Ja, oft.
Und das heißt also, man hat auch Ressourcen, also mehr Ressourcen als jemand, der 5 ist oder 25 oder 55. Und ich denke, das muss man auch bei einer fairen Bewertung sehen, dass man sagt, okay, also damit kann ich ja jetzt auch was machen. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt dein Beispiel, ich hätte jetzt auch mehr Zeit, es dauert vielleicht länger, um Kalorien zu verbrennen, aber ich habe auch mehr Zeit dafür, als wenn ich irgendwo den ganzen Tag 12 Stunden im Büro sitze, dort nichts verbrennen kann, um gerade so die Miete bezahlen zu können. Das ist das ist ja dann auf dem Habenkonto auch zu verbuchen.
Richtig.
Also insofern ist das, und das denke, das wird zu wenig berücksichtigt.
Das ist ganz genau richtig, stimme ich total zu.
Aus dem Vollen schöpfen kann im Alter oder besser aus dem Vollen schöpfen kann.
Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich möchte noch einen anderen Aspekt vielleicht aufgreifen, den du eben gesagt hast, der 45-Jährige und Ausrede, da haben wir ja länger darüber gesprochen. Ich denke mir, wenn man es einem 80, 90, wurscht, 100, egal, Jährigen zugesteht, dass er sagt, ich bin jetzt schon zu alt für ABC, dann müsste man es auch einem 40-Jährigen zugestehen.
Warum?
Also jetzt fällt mir natürlich ein, ist abgeschmackt, aber so gleiches Recht für alle, wieso nicht? Warum habe ich nicht das Recht, bloß weil ich 40er oder 50er weniger alt bin als derjenige, der darf das sagen, ich darf das nicht sagen, wieso?
Und es gibt ja die gesellschaftlichen Konventionen, die sind aber hier nicht das Thema. Und insofern stimme ich dir zu, weil was steht denn dahinter? Im Falle des 80-Jährigen haben wir ja gerade besprochen, 80 mag gar nicht so alt sein, dass du nichts mehr machen kannst, siehe meine Großmutter. Also es mag gar kein Argument sein hinsichtlich der Tatsache, dass der jetzt nichts mehr machen kann. Der kann sehr wohl vielleicht super fit sein und also alles Geld haben und super Ressourcen, jetzt nochmal richtig loszulegen mit irgendwas. Das kann ja sein und trotzdem kann es sein, dass der sich dagegen entscheidet und sagt, oh, ich bin jetzt alt. Und insofern steht ja dahinter, dass man in dem Fall aber den Menschen eher zugesteht, über sein Leben frei zu bestimmen und beim 40-Jährigen tendenziell eher weniger. Und da stimme ich dir absolut zu, dass man sagt, wenn man bereit ist, das dem fitten 80-Jährigen zuzugestehen, Warum gestellt man das dann dem fitten oder auch nicht so fitten 40-Jährigen nicht ebenso zu? Und das halte ich für ein valides und validen Einwand. Ja, stimme ich dazu.
Ja, mehr wollte ich ja nicht sagen. Also, ja, und auch einen 20-Jährigen oder was weiß ich, oder überhaupt jemand, man könnte ja dann so weit gehen, zu sagen, ja, das, wenn der das, was es immer ist, nicht tut, dann schädigt er sich selber, weil dann, wenn er sich nicht bewegt, so wie in meinem Fall, ich habe mich immer wieder entschieden, in meinem Leben mich sehr wenig zu bewegen, weil es mir nicht gefällt, ganz einfach. Natürlich weiß ich ganz medizinisch, dass ich mir damit schade, weil, ja, will ich jetzt ja gar nicht sagen, braucht man nicht drüber reden. Aber es ist trotzdem mein gutes Recht, es zu tun. Es ist mein Recht, auch mir zu schaden. Dann kann man hingehen und sagen, Herr, wüsst nicht, das nicht, was und da schau her und so weiter. Wenn der sagt, na, ist aber so, ich entscheide das für mich, dann ist es dem sein gutes Recht, fertig.
Wie meine kleine Schwester zu sagen pflegt, jeder hat das Recht auf seine eigene Verwahrlosung. Was ich
ja, ganz genau. Ganz genau.
Ganz genau. Seite. Und der ist ja auch zutiefst philosophisch. Also das, klar. Und das ist, es hat ja auch jetzt, wenn man, ist immer die Frage, in welcher Position man ist. Oftmals ist ja man ja auch in der Position des Außenstehenden, insbesondere des jüngeren Angehörigen. Das, also sag mal, der Kapitel. So, also man ist dann das Kind oder das Enkelkind. Und sieht man es so, und dann sagen die Eltern oder die Großeltern, oh, und dann sagt man, aber du kannst doch noch, und dann sagen die, nein, und so diese typische Diskussion. Ja. Aber letzten Endes, was ja da das zentrale Thema ist, der Respekt zu sagen, der darf das. Der darf auch, obwohl er fit ist, sich dann entscheiden. Das ist sein gutes Recht. Das ist, und ich kann zwar vielleicht eine Anregung geben für den Fall, dass ihm nur eine Information fehlte. Das kann im Einzelfall ja auch mal passen.
Kann aber sein,
immer vor dem Hintergrund des Respektes zu sagen, ja, das ist vielleicht für mich auch schmerzlich, das mit ansehen zu müssen. Das hat dann wieder was mit einem selber zu tun, aber er darf das. Das ist genau. Und das darf der 40-Jährige, da stimme ich dir absolut zu, genauso wie der 80-Jährige oder 90-Jährige. Also das ist, ich würde aber gerne noch mal auf einen anderen Aspekt kommen, nämlich sogar einen die momentan viel diskutierten, sich verschlechternden gesellschaftlichen Einflüsse auf dieses Thema. Und ich glaube nämlich, meine persönliche Theorie im Moment ist, dass sich die faktisch tatsächlich verschlechternde Situation, zum Beispiel hinsichtlich der Rente und dieser ganzen Sachen, auf diese Problematik am Ende psychologisch, philosophisch gesehen und im Einzelfall sogar auch materiell positiv auswirken werden. Also diese Verschlechterung, die wir jetzt wahrnehmen, behaupte ich, wird sich positiv auswirken. Und zwar deshalb, weil diese jahrzehntealten, und das sind nur jahrzehntealte Barrieren, die gab es früher nämlich nicht, nach dem Motto, ab 65 ist man alt. Bei 65 bist du in Westdeutschland in die Rente gegangen und in der DDR war es 65 für Männer und 60 für Frauen. Also klar war, 65 ist die Demarkation. 65, über 65 alt, unter 65 bist du relativ jung und fit. So. Mhm. Und jetzt, wo klar ist, mit 65, das kannst du vergessen, da gibt's nichts. Da gibt's auf alle Fälle kein Geld. Mhm. Und ob du das mit 67 kriegst, ist die große Frage. Also die wahrscheinlich, dann kriegst du was, aber es reicht nicht mehr. Mhm. Verschiebt auch, also denke ich, hat er den großen Vorteil, dass dieser Aspekt, ab wann bin ich jetzt, ab 65 bin ich alt oder ab 70 bin ich alt, verschiebt, weil du einfach gucken musst, wie du hinkommst. Und damit löst sich das irgendwie auf. Du bist, ich meine, die Leute haben zwar Angst vor der Versorgungslücke im Alter, ja, aber tatsächlich ist ja dann die Frage, wann geht denn das Alter los? Ja, eigentlich, wenn du dich nicht mehr vernünftig versorgen kannst. Und wenn du den Punkt dann logischerweise versuchst, so weit rauszuschieben wie möglich, dann verschiebt sich natürlich auch die Verhältnisse, ab wann man alt ist. Ja, dann bist du plötzlich nicht mehr ab 65 alt, sondern erst ab 82. Und da hast du von daher plötzlich 15 Jahre freigemacht für Gestaltung, für was Neues, für neue Einkommensquellen und so weiter.
Ja.
Und damit, denke ich, gibt es durchaus, sage ich mal, sehr konstruktive Phänomene, die die Leute mobilisieren und die auch sinnstiftend sein können, wie zum Beispiel ja auch, wenn du, und da tut sich ja sehr viel in diesem Bereich, wenn klar ist, du kriegst nicht mehr genug klassische Rente, um dich dann später über Wasser zu halten. Es gibt ja haufenweise, und das passt sehr gut zum ubuntischen Gedanken, Experimente, manche Sachen sind auch aus dem Experimentalstadium schon raus, wo Leute sagen, gut, das kriegen wir aber auch mit weniger Geld hin. Wir müssen uns bloß besser organisieren. Dann machen wir eben, kaufen wir weniger Sachen ein, die wir nicht bezahlen können, sondern wir helfen uns gegenseitig mehr und reduzieren damit den Finanzbedarf und erhöhen das Miteinander. Wir reduzieren die Altersvereinsamung und so weiter. Ja. Wir schaffen mehr Verbindung zwischen alt und jung und was es alles gibt. Und ich glaube von daher, dass sich diese wahrgenommene gesellschaftliche Verschlechterung auf dieses Thema eher am Ende eher positiv auswirken wird. Und das sieht man übrigens auch, also ich fand ein gutes Beispiel in den letzten Jahren, diese erste große Überschwemmungswelle in Deutschland, so entlang vor allem der Elbe. Die erste, es gab ja zwei, aber die erste war, glaube ich, 2001 rum oder zwei oder irgendwie so. Da gab es mal so ein Riesen, so eine Katastrophe.
Und okay, ich weiß es nicht.
Komplette Ortschaften, große Teile von Dresden in der Innenstadt waren überschwemmt und so weiter.
Okay.
Ja? Also das war wirklich schon ein Katastrophenfall. Und da sollte man ja meinen, dass dann die Stimmung auf Nullpunkt sinkt, Leute sind komplett verzweifelt, depressiv.
Ja.
Du hast also eine katastrophale Stimmung in der Bevölkerung.
Ja.
Nichts dergleichen ist passiert, sondern es war genau das Gegenteil. Jeder hat geholfen, jeder hat über den Tellerrand geschaut, Leute haben wirklich versucht zu tun, was sie tun können, haben Leute aufgenommen, haben anderen geholfen, ihr Grundstück zu befreien vom Schlamm und so weiter. Jeder war beschäftigt und alle waren in guter Stimmung. Warum? Weil sie plötzlich gemeinsam eine große Aufgabe hatten.
Richtig.
Das war bei den allermeisten Sachen hat das Geld nun keine oder eine untergeordnete Rolle gespielt.
Ja.
Und das hat die Menschen verbunden. Das heißt, also diese große Katastrophe im praktischen Sinne war psychologisch und philosophisch gesehen eher ein Segen, wo Leute gemerkt haben, es gibt viel mehr Solidarität, als wir jemals vermutet hätten, das möglich ist und so weiter. Und insofern, glaube ich, braucht man vor dieser Entwicklung gar nicht so viel Angst zu haben. Da wird es Lösungen geben und die Lösungen werden wahrscheinlich besser sein als das, was wir jetzt aus den letzten Jahrzehnten kennen.
Ja. Kann gut sein. Und ich kenne diese Untersuchungen, die du ansprichst, auch in der Nachkriegszeit im 45er Jahr, 45 bis 50, wo alles in Schutt und Asche war. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Aber dann sind wir bei dem, was ich vorhin schon sagte, die persönliche Krise, weil du muss irrsinnig schwer und tief und existenzbedrohend sein, damit man ein bestimmtes Welt- und Selbstbild und Handlungsbild aufgibt. Das ist dann umgelegt auf die gesamte Gesellschaft. Es ist, wenn nichts mehr anders geht, dann muss man gar nicht von der Einsicht her, aber es geschieht dann automatisch, dass man eben auf einmal sozialer wird, selber genügsamer wird, dass man zuwendungsvoller wird, alles das. Ja,
ja genau. Und insofern kann man die große Krise, auf die wir ja nur bekanntlich zusteuern, also auch gerade im Sinne der Weltfinanzen und vieler anderer Sachen, kann man ja, und aus meiner Sicht sollte man die auch als einfach die notwendige Konsequenz sehen, dass ein System, was in vielerlei Hinsicht schädlich und kaputt ist, jetzt endlich also zum Ende kommen, nicht, dass man diesen, also insofern, also schon ein Ende mit Schrecken, aber ein notwendiges, und dass das, was danach kommt, auf alle Fälle deutlich besser sein wird, erwartungsgemäß. Das heißt also, wir sollten uns eher auf dieses wirklich notwendige Ende von einem kaputten System freuen, um dann endlich mal etwas Vernünftigeres anzufangen, was anscheinend eben nicht so einfach aus dem Stand zu machen ist. Also wo man sagt, wir könnten das jetzt auch alles sofort machen, warum wartet man noch auf das bittere Ende? Ja, diese Krise ist halt nötig.
Die ist eben nötig.
Müssen wir jetzt noch setzen und dann können wir wahrscheinlich mit mehr Kraft flächendeckend loslegen, bessere Strukturen zu schaffen.
Ja, stimme ich dir vollständig zu.
Insofern ist also, ich zumindest jetzt für mich so als Fazit aus dem Gespräch ziehen, kann man eigentlich sagen, keine Angst vor dem Scheitern im Alter.
Ja, ich habe Angst.
Kannst du mir das zustimmen?
Ja, total.
Gut. Prima. Haben wir es für heute?
Wir haben es.
Prima, sehr schön. Mein Lieber, dann war es mir wie immer eine Freude, mit dir über diese Themen zu philosophieren.
Und danke,
Freund. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Gespräch mit einem zufällig gezogenen Stichwort oder Ausgangspunkt.
Ja, Ausgangspunkt, richtig, ja.
Gut. Okay, also dann, alles Gute. Bis dahin.
Grüß dich, Baba.
Tschüss.